Hi, ich bin Rieke.
Und ich bin Janina.
Und ihr hört Unverhüllt. Hallöchen, ihr Lieben.
Hallihallöchen.
Da sind wir wieder. Es ist wieder Samstag. Wir nehmen jetzt irgendwie immer samstags auf.
Ja, es hat sich irgendwie so eingespielt, ne?
Hat sich jetzt wieder so ergeben, ja. Ich hoffe richtig, dass ihr die letzte Folge auch so gut fandet, wie wir. Also es war ja die erste, die wir jetzt auch zu dritt aufgenommen haben, mit dir jetzt, Janina.
Ja.
So in der neuen Konstellation, weil ich es auch wieder richtig schön fand, so ein fließendes Gespräch über so wichtige Themen, wo man dann merkt, da ist einfach so unglaublich viel Austausch und Redebedarf. Und Laura hat ja auch schon so viel Podcast-Erfahrung und ich fand das wirklich richtig, richtig schön letztes Mal wieder.
Ja, und es war so unfassbar strukturiert. Also das war so schön, wie wir drei auch miteinander harmoniert haben.
Ja, fand
richtig,
ich auch.
Richtig toll. Ja. Ja, wir sind auch heute nicht alleine, ne?
Ja, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge auch einfach wieder über diesen Aspekt gesprochen, dass es bei psychischen Erkrankungen so oft ein Problem ist, dass man sich nicht ernst genommen fühlt oder es manchmal vielleicht etwas in Frage gestellt wird von, Fachpersonal, von Ärzten, Psychologen oder so, aber auch von Menschen, die eben gar keine Kontakte oder Berührungspunkte mit solchen Themen haben. Und heute soll es auch wieder um ein Thema gehen, was definitiv noch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, weil es häufig ja entweder nicht ernst genommen oder auch missinterpretiert wird. Worum es genau geht, können wir jetzt eigentlich direkt am Anfang, glaube ich, schon auflösen. Wir sprechen nämlich heute mit Letizia, die sich bei uns freiwillig gemeldet hat, über das Thema dissoziative Krampfanfälle. Und wir sind super, super gespannt auf die Folge und das Gespräch. Und ja, liebe Letizia.
Ja, auch vielen, vielen Dank. Entschuldigung, Rieke.
Alles gut. Schön, dass du da bist.
Ja, also ich freue mich auch sehr, dass wir heute zusammen aufnehmen können.
Ja, wir uns
weil,
auch.
Weil, genau wie du schon gesagt hast, Rieke, das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Und da sollte man auf jeden Fall mal dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, weil diese dissoziativen Krampfanfälle, glaube ich, auch noch gar nicht so wirklich bekannt sind, sage ich mal.
Ja.
Ja, das stimmt. Das hat sich auch an den Fragen gezeigt, die die liebe Community uns geschickt hat. Also da an dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön an eure Interaktion da draußen. Das freut uns immer sehr.
Yes.
Und zeigt uns auch, dass wir mit unserer Themenauswahl ja in Schwarze treffen.
Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, genau. Magst du dich gerade erst noch ein bisschen persönlich kurz vorstellen, vielleicht, Letizia, damit die Hörerinnen und Hörer so ein kleines Bild von dir haben, wer du überhaupt bist?
Ja, kann ich gern machen. Also, wie schon gesagt, ich bin Letizia, ich bin 20 Jahre alt und ich mache gerade die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Ah, spannend.
Und ja, ich bin auch psychisch krank eben, habe unter anderem diese dissoziativen Krampfanfälle und ja, bin da jetzt auch schon seit, glaube ich, knapp 2 Jahren oder so in Psychotherapie.
Alles klar, okay. Und du hast dich ja auch freiwillig bei uns gemeldet, um über das Thema zu sprechen. Also super mutig und voll schön, dass wir immer wieder ja von außen auch so Input bekommen, über weitere Themen zu sprechen, wo wir jetzt selbst vielleicht auch gar nicht so die Erfahrung haben. Also ich persönlich zum Beispiel werde heute sehr viel lernen können, da ich mit dem Thema selber, ich sag mal, nur aus dem Studium Berührungspunkte habe und bin da jetzt auch ein bisschen gespannt natürlich, was du jetzt aus eigener Betroffenheit erzählen kannst. Und ich glaube, Janina, du meintest, du hattest sogar schon mal einen. Kann das sein?
Genau, ich hatte selber schon mal einen, aber am meisten Berührungspunkte hatte ich damit eigentlich in meiner Arbeit, wo ich natürlich auch immer wieder Patienten hatte mit dissoziativen Krampfanfällen. Und ich es aber jetzt mal total interessant auch finde, gerade von dir, Letizia, das zu hören, weil du ja doch noch relativ jung bist.
Mhm.
Und da auch therapeutisch schon deutlich mehr dran gearbeitet hast, glaube ich, als meine Patienten damals, die damit selber noch total überfordert waren, weil es absolut neu für sie war.
Ja, also ich muss sagen, ich war auch wirklich ewig überfordert und ich habe auch noch immer, also ich bin immer noch nicht so, dass ich da komplett ganz genau weiß, wie ich mit denen umgehen kann, aber Gott sei Dank habe ich jetzt so meine Methode gelernt, dass ich einigermaßen praktisch, sage ich mal, normal leben kann, ohne dass die jetzt ständig aufkommen.
Wann kam denn bei dir der erste dissoziative Krampfanfall?
Das war eine ganz witzige Geschichte. Und zwar ist mir in der Klasse damals, also während der Ausbildung, eine Eierstockzyste geplatzt. Und
ach du Scheiße.
Ja, das tut ja ziemlich weh. Und irgendwie und irgendwie an dem Tag hat's dann angefangen. Also ist komplett aus dem Nichts praktisch. Und es haben halt immer meine, also am Anfang war es nur so, dass meine Beine total gezittert haben. Und dann ist es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden.
Okay.
Krass. Da warst du dann wie alt?
19, glaube ich. Ja, da war ich 19.
Ja, krass. Ich hätte jetzt auch gefragt, nämlich wie es jetzt so aktuell ist. Also dann kann ich mir das so vorstellen, dass es da zum ersten Mal aufgetreten ist und dann erstmal eine totale Überforderung wahrscheinlich damit bestand und du jetzt aber heute mittlerweile dadurch, dass du auch in Therapie bist, wie du eben gesagt hast, jetzt so einen gewissen Umgang gelernt hast, aber auch immer noch Krampfanfälle hast, so habe ich das jetzt rausgehört.
Genau.
Okay.
Möchtest du vielleicht mal so erzählen, wie so ein Krampfanfall bei dir aussieht? Also wie man sich das vorstellen muss. Ich denke, dass viele Hörer da sich auch gar kein Bild von machen können.
Ja.
Ja, also es gibt ja manche, bei denen ist es, glaube ich, so, dass sie dann ohnmächtig werden, also so richtig das Bewusstsein verlieren. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir gar nicht so. Bei mir ist es immer so, dass sich das dadurch äußert, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, das kann man sehr, sehr, sehr schwer erklären, aber es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würden so Stromstöße praktisch durch meinen Körper schießen. Und dann fangen halt meine Beine erstmal an zu zittern, dann kann ich halt gar nicht mehr laufen. Also das sieht dann sehr komisch aus und das breitet sich dann einfach auf den gesamten Körper irgendwann aus. Und je nachdem, wenn der jetzt so, sag ich mal, komplett wirklich ausbricht, dann ja, ist es halt komplett am ganzen Körper und dann liege ich halt meistens auf dem Boden, weil da kann man ja schlecht weiter stehen. Aber ich bleib halt trotzdem, also an sich bei Bewusstsein, aber ich bin halt so ein bisschen weggetreten, aber an sich wach. Also das heißt, ich bekomme eigentlich schon noch relativ viel um mich rum mit.
Du erinnerst dich dann ja auch wahrscheinlich an den Anfall und was dann währenddessen so passiert.
Genau.
Okay.
Genau, also genau, da bin ich komplett wach.
Das war nämlich auch eine Frage, die uns ja zugekommen ist, ob du dich danach dran erinnern kannst.
Ja, kann ich. Also ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich eben nicht dran erinnern können danach, aber bei mir ist es so, dass ich mich da komplett dran erinnere und dann auch ganz genau weiß, so, oh, ja, jetzt war wieder der Krampfanfall und ich weiß dann auch genau, wie die Leute um mich rum reagiert haben und was alles passiert ist und so.
Und wie sieht's dann so, sag ich mal, jetzt auf der Leidensdruckebene und dem Emotionalen aus? Also du hast ja jetzt die körperliche Reaktion beschrieben und auch, dass du bei Bewusstsein bist. Aber wenn du jetzt so einen Anfall hast, hast du dann auch Panik und Angst oder fühlst du eigentlich gar nichts mehr? Oder also das würde mich auch mal interessieren, ob da irgendwie eine starke Emotion dann mit korreliert.
Also es ist so, wenn dieser Anfall eben sich ankündigt, dann kriege ich schon ziemlich Angst immer und das kündigt sich ein bisschen so ähnlich auch an wie so eine Panikattacke. Aber ich glaube, das liegt eher daran, weil ich mir halt denke, oh Gott, nicht schon wieder. Aber während dem Anfall ist es dann eigentlich sogar, muss ich sagen, eher so, dass ich mich so, das kann man schlecht beschreiben, aber ich fühle mich so sicher irgendwie und so, als wäre das jetzt so richtig angenehm für meinen Körper.
Okay, das ist ja total spannend. Also kann ich insofern total nachvollziehen, da ich mich ja auch mit dem Thema einfach schon ein bisschen dann auseinandergesetzt habe und auch einfach festgestellt habe, okay, es ist einfach ein riesiger Schutzmechanismus vom Körper, so ein Krampfanfall.
Ja.
Und im Prinzip ja auch eine Form von Dissoziation, die sich eben auch stark körperlich zeigt. Und eine Dissoziation ist ja auch nichts anderes als eine Schutzreaktion oder ein Notfallmodus vom Körper, um sich eben auch so ein bisschen abzuspalten von extrem belastenden unerträglichen emotionalen Situationen und Gefühlen allgemein. Und wir wollten da auch noch mal einmal einen kleinen Einschub machen, falls jetzt irgendjemand dabei ist, der jetzt gerade die Folge hört und noch so gar keine Ahnung hat oder noch gar kein Background-Wissen zum Thema Dissoziation allgemein. Hat einer von euch beiden Lust, was dazu zu sagen, was das eigentlich bedeutet? Oder soll ich das übernehmen?
Ja, ich finde, du hast es gerade schon sehr gut gesagt. Das ist eine Schutzfunktion vom Körper.
Ja.
Wo sich einfach gewisse Funktionen abspalten und nicht mehr zusammen funktionieren, sei es irgendwie vom Bewusstsein her nicht mehr anwesend sein oder keine Körperempfindungen mehr zu haben oder viele beschreiben es als wie weggetreten zu sein und etwas wie in Trance oder im Traum zu erleben.
Mhm.
Genau.
Ich denke, das trifft es so ganz, ganz gut. Also oft flüchtet da die Psyche ein Stück weit vor dem, was gerade da ist, um sich einfach selber auch zu schützen.
Ja finde ich eigentlich genauso.
Ja, das ist dann ja auch total verständlich, wenn du dann sagst, dass du dich irgendwo sogar darin sicher fühlst, wenn du dann in diesem Anfall drin bist.
Ja.
Weil wenn sich so dein Körper oder auch deine Psyche halt vor irgendwas schützen will und dann in so einen anderen Zustand übergeht, dann bist du in dem ja dann erstmal sozusagen abgeschirmt von diesem schlimmen Gefühlserleben oder auch von irgendeinem äußeren Umstand. Also das mag zwar vielleicht für den einen oder anderen irgendwie super skurril erscheinen, dass man sich dann während so eines Anfalls irgendwie wohl oder sicher fühlt, aber es ist halt einfach wirklich was absolut Psychisches. Also es ist ja nicht vom Körper jetzt intendiert. Und dadurch, schützt du dich und deine Psyche natürlich auch. Und dann kann es natürlich sein, dass du dich dadurch sogar sicherer fühlst. Super spannend.
Ja, voll.
Du hast ja wahrscheinlich, also du hast ja eben kurz angesprochen, schon die verschiedensten Reaktionen von deinem Umfeld auf so einen Krampfanfall erlebt. Wie gehst du damit um?
Ja.
Also das war ja wahrscheinlich am Anfang auch einfach eine totale Überforderung für beide Seiten, oder?
Ja, also ganz am Anfang, also mir ist das in der Klasse passiert, praktisch vor meinen ganzen Mitschülern. Ich weiß noch, ich saß da zwischen zwei Mitschülerinnen und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, jetzt kommt gleich ein Anfall. Und dann habe ich einfach nur gesagt, nicht erschrecken. Und die so, was? Und ich so, nicht erschrecken. Und dann kam dieser Anfall und ich weiß nur, dass alle die Tische schnell weggeschoben haben und wie komplett geschrien haben. Und dann wurde ich halt in die Notaufnahme gebracht, weil man einfach nicht wusste, was das ist. Und alle sind davon ausgegangen, dass es irgendwas, keine Ahnung, ein epileptischer Anfall oder so ist.
Mhm.
Und ja, also ich glaube, das wirkt für die Menschen, die außenstehend da zuschauen, es ist das, glaube ich, viel, viel schlimmer als für mich in dem Moment, weil es halt einfach total wild aussieht und man einfach nicht weiß, was man machen soll, glaube ich.
Ja, das glaube ich. Hast du das, weil du das gerade sagtest, dass dann das auch mit dass welche dachten, es sei eine Epilepsie, woher weiß man, dass es keine Epilepsie ist? Also wurde das alles dann bei dir abgeklärt oder?
Ja.
Okay.
Also ich war da ganz, ganz lange im Krankenhaus. Man hat alles Mögliche gemacht und es kam halt körperlich absolut nichts raus. Und dann wurde das eben auch schon als Verdachtsdiagnose im Krankenhaus schon so ein bisschen diagnostiziert.
Ja, das ist ja auch super, super wichtig, das erstmal abzugrenzen.
Genau.
Weil das ist ja genau der Haupt, Schwierigkeitspunkt bei diesem Thema, dass man, dass so viele das einfach abstempeln als irgendwie, es ist epileptisch verursacht, also eine Epilepsie liegt da zugrunde. Oder, okay, die Person bildet sich das nur ein, beziehungsweise verursacht das willentlich. Das ist ja auch was wir eigentlich heute auch nochmal so sagen wollten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also dissoziative Anfälle sind genauso schwerwiegend und krankhaft wie jetzt eine Epilepsie, nur eben, dass sie psychisch hervorgerufen werden, aber nicht willentlich. Und das ist halt eine automatische Reaktion auf bestimmte äußere Reize oder innere Vorgänge halt vom Körper dann ist.
Genau, ganz genau.
Weißt du denn, wodurch sie bei dir ausgelöst werden oder ausgelöst werden können?
Ja, also es ist so, ich habe mich mit dem Thema dann ziemlich intensiv auseinandergesetzt, weil ich also wortwörtlich wegen jedem Scheiß einen Anfall bekommen habe. Also ich wusste irgendwann nicht mal mehr, was da jetzt eigentlich der Auslöser ist, weil krass. Das waren echt so richtig unnötige Sachen wie, ich weiß nicht, ich habe irgendeinen Film angeguckt und aus dem Nichts dachte sich mein Körper so, wie wär's mal jetzt zu krampfen? Und ja, dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und es ist halt bei diesen Anfällen wohl so, dass irgendwann ab einem gewissen Pegel, sage ich mal, ab einem gewissen Stresspegel wirklich alles mögliche Auslöser sein kann. Also sei es, dass man gerade traurig ist oder es kann auch einfach sein, dass man zum Beispiel länger nichts getrunken hat oder so und dann kommt einfach dieser Anfall. Und also ich habe halt eine posttraumatische Belastungsstörung und daraus resultieren die Anfälle dann natürlich, aber so als Trigger, sage ich mal, ist da wirklich alles Mögliche, kommt da in Frage.
Das heißt, du musst auch total feinfühlig mit dir selbst umgehen, um ja dich einfach auch ein Stück weit davon zu schützen oder es vorhersehen zu können, oder?
Genau, also ich habe ja schon ein bisschen erwähnt, dass ich das eben spüre, wenn dann so ein Anfall sich ankündigt. Und da muss ich dann wirklich ziemlich achtsam immer schön gucken, dass ich zum Beispiel meine ganzen Bedürfnisse erfülle oder ja, eben wenn zu viel Stress ist oder ich irgendwie sauer werde oder so, dass ich da schaue, dass ich aus der Situation rauskomme, weil sonst eskaliert es halt wieder.
Kannst du ihn, wenn du merkst, dass einer kommt, ihn abwenden?
Ja.
Okay, interessant.
Das geht zum Glück.
Also das fand ich auch gerade total spannend, als du gesagt hast, dass es so bei so Kleinigkeiten ist, wie nicht getrunken haben und du dann das mit dem Trauma erzählt hast, weil im Prinzip ist das ja wirklich auch ganz viel dieses Thema Grenzen und Bedürfnisse und dass du da anscheinend ein sehr, sehr feinfühliger Mensch bist oder eben ein sehr hohes Grundstresslevel hast und dann so eine Kleinigkeit reicht, wenn dein eines Bedürfnis einfach nicht befriedigt wird oder du in eine starke Emotion reinkommst, zum Beispiel durch einen Film oder so, dass das so einen Anfall auslösen kann und im Umkehrschluss das dann natürlich bedeutet, dass du super, super viel Selbstfürsorge betreiben musst anscheinend. Und ja, mich würde jetzt auch wirklich diese Methode mal total interessieren, die du jetzt schon zweimal angesprochen hast. Also was hilft dir dann, wenn du merkst, okay, es bahnt sich was an?
Also ich habe halt eben so ein Skill-Täschchen und da habe ich halt eben, ich glaube, die kennt jeder wahrscheinlich, diese Ringe, also der mit Skills irgendwas zu tun hat, diese, ich weiß gar nicht, aus welchem Material die sind, aber diese Ringe da mit den Stacheln.
Diese Akupressur-Ringe.
Genau, das Wort habe ich gesucht, genau. die helfen mir halt relativ, wenn ich merke, okay, jetzt werde ich ein bisschen angespannter, dass ich da eben wieder so ein bisschen runterkommen kann. Und was mir eigentlich am allermeisten hilft, und das ist eigentlich total witzig, weil es was eigentlich so total Simples, sage ich mal, ist, aber das nennt sich Butterfly-Hack, also dass man sich praktisch so auf der Stelle vom Herzen, dass man da so mit beiden Fingern so abwechselnd klopft oder sich selber umarmt und dann an beiden Seiten, so an den Armseiten so abwechselnd so tappt, sage ich mal.
Oh. Wie, also so eine Beruhigung quasi, ne?
Und das...
Ah, spannend.
Das hat mir eben mal meine Therapeutin gesagt, während ich so einen Anfall hatte, dass ich das mal machen soll. Und das ist echt total gruselig, weil der hört sofort auf. Also wirklich von 0 auf 100 hört der auf, wenn ich das mache.
Boah, das finde ich ja gerade hochinteressant. Ja. Also gerade in dem Zusammenhang jetzt mit Trauma und dieses alleingelassen fühlen und sich überfordert fühlen und Grenzüberschreitung, dass du dich selbst dann einfach umarmst, weil du dir selbst dann so eine Sicherheit gibst und so ein Gefühl von Beruhigung verschaffst auch deinem Körper und auch wieder dieses Kontakt herstellen zu seinem Körper. Wenn du wirklich sagst, du berührst dich ja dann an der Stelle und dass es dann direkt aufhört, das finde ich ja super spannend.
Ja, das ist, finde ich, total faszinierend, weil das hätte ich ehrlich gesagt davor nie gedacht, dass das, ich sag mal in Anführungsstrichen, so simpel sein kann. Also sowas.
Ja. Wow.
Ja, das ist sehr gut, dass das mir hilft.
Ja, mega schön. Und vor allem auch von deiner Therapeutin da. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht gar nicht jeder Therapeut, jede Therapeutin so da den Tipp oder so hat. Also ich weiß gar nicht, wie krass verbreitet diese Anfälle sind. Weißt du da was
also,
zu?
Ja, also ich habe mir mal so ein Buch gekauft. Das ist von Professoren und einer Professorin, glaube ich, von der Berliner Charité. Und die haben das 2020, haben die da jetzt ein neues Programm rausgebracht, praktisch zu diesen Anfällen, dass man die therapieren kann.
Toll.
Weil, ja, und ja genau, und da steht auch drinnen, dass diese Anfälle so unbekannt sind, dass die meisten Menschen eben ins Krankenhaus kommen. Dann wird manchmal fälschlicherweise eine Epilepsie diagnostiziert, obwohl es gar keine ist. Oder es heißt dann halt immer, ja gut, du spielst es jetzt, weil keine Ahnung, irgendwelche Begründungen. Das durfte ich mir auch anhören. Und dann werden die Patienten oder Patientinnen meistens halt komplett allein damit gelassen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass da jetzt langsam mal ein bisschen was passiert, dass da eben in die Richtung mal ein bisschen mehr Hilfe kommt für die Betroffenen.
Ja, also ich hatte das gestern, glaube ich, mal irgendwann nachgeguckt. Also es gibt eine ICD-10-Diagnose dafür auch. Mhm. Und man einigt sich nur, glaube ich, so im Sprachgebrauch noch nicht so richtig, wie man sie jetzt nennen soll, weil es kursieren jetzt auch so Begriffe wie psychogene Anfälle oder nicht epileptische Anfälle. Aber es gibt auch das Wort pseudoepileptische Anfälle. Und das finde ich schon wieder schwierig, wenn man sowas sagt wie Pseudo. Dann denken viele wieder so, es ist so ein Pseudo-Anfall, also so ein Möchtegern-Anfall. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern quasi das Pseudo im Sinne von sehr ähnlich und auch, das ist halt, ja, ich glaube, es war in dem Zusammenhang zu sehen, aber ich persönlich würde glaube ich, auch am liebsten davon sprechen, einfach dissoziative Krampfanfälle. Oder womit kannst du dich jetzt als Betroffene am besten identifizieren?
Also, was ich auch noch ganz, sag ich mal, ganz schön finde, ist der Begriff psychogene, nicht epileptische Anfälle. Also den finde ich auch noch ganz gut. Ja. Darunter gibt's auch viel, also wenn man das im Internet eingibt, dann kommt da eben auch schon ziemlich viel, weil, glaube ich, diese ganze Forschung darunter betitelt wird.
Ja. Ja. Ich hatte da auch einmal was gefunden, weil hier in Bielefeld, wo ich wohne, witzigerweise das Krankenhaus Mara, das ist ein Epilepsiezentrum, auch super viel in dem Bereich forscht und mein jetzt ehemaliger Therapeut auch in dem Bereich total on fire war immer und das auch super spannend fand, dass man das halt schon ganz gut auseinanderhalten kann, also ob es jetzt eben epileptisch oder psychogene Anfälle sind, allein von Kleinigkeiten, also er meinte auch im Sprachgebrauch der Menschen kann man das schon irgendwie, keine Ahnung, feststellen. Ich weiß jetzt nicht natürlich, was da die ausschlaggebenden Kriterien dann waren für ihn. Aber wenn man jetzt so auch Anamnesegespräche führt mit Patienten und so weiter, dann meint er, selbst da kann man schon, wenn man geschult ist auf dem Gebiet, Unterschiede feststellen und in der Therapie dann natürlich sowieso. Und also ich glaube, man findet schon echt viel mittlerweile, aber es ist wahrscheinlich trotzdem immer noch super vorurteilsbehaftet, das Thema.
Ja, total. Also, als ich da eben im Krankenhaus lag, da, weil es war schon ein bisschen hart, weil keiner mich wirklich ernst genommen hat. Also mir wurde halt dieser ganz tolle Psychostempel aufgesetzt. So, also direkt, ja gut, die spielt das, die hat da gar keinen Bock drauf. Die bildet sich das alles ein. Und dann hieß es irgendwie, ich würde das machen, weil ich ich wollte immer früher gerne Medizin studieren. Und dann hieß es, ja gut, die hat den Studienplatz nicht bekommen, jetzt macht sie das. Weil sie so einen Studienplatz kriegen will. Und ich dachte mir halt nur damals so, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Und
das finde ich aber ganz schön krass, also dass dir da jetzt auch noch so eine Erklärung angehängt wird. Also das, da also ich kann total nachvollziehen, was da für eine Not dann auch bei dir einfach entstanden ist, dass du endlich ernst genommen werden möchtest.
Ja, voll. Also ich weiß noch, ich wurde halt danach Großhadern gebracht in das Krankenhaus, weil das ja eins der führenden Krankenhäuser in Deutschland ist. Und da eben hieß es, ja gut, da ist ein ganz guter Neurologe. Und ich weiß noch, dieser Neurologe kam zu mir ins Zimmer und ich war total zugedröhnt mit irgendwelchen, die haben mir halt die ganze Zeit Diazepam gespritzt. Also ich war total krass. Weg. Und dann kommt der Arzt rein und ich habe halt dann so einen Anfall bekommen und dann hat er zu mir gesagt, ja gut, du kannst jetzt aufhören mit deinem Spiel, gell? Also ich habe es jetzt gesehen, deine Schauspielerei, und ist einfach wieder rausgegangen. Und ich war dann, ich war dann so verzweifelt, dass ich dann gewartet habe, bis der Anfall so halb weg war und dann so noch so in diesem halben Anfall irgendwie geschafft habe, zur Tür rauszugehen. Und ihn dann auf dem Gang einfach angebrüllt habe, dass er gefälligst jetzt was machen soll, weil ich nicht weiß, was ich da habe und ich das bestimmt nicht spiele, weil ich einfach Besseres zu tun habe, als hier irgendwie sowas zu spielen.
Ja.
Ja, da hat er mich nur ausgelacht.
Ja. Wahnsinn. Aber wie bist du dann zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten gekommen, der dich ernst genommen hat? Also bist du da irgendwie über einen Hausarzt dran gekommen oder musstest du selber sogar suchen?
Also das Gute war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon in Therapie war, Gott sei Dank. Und meine Therapeutin, die hat dann eben mir geholfen, sie hat dann auch in dem Krankenhaus angerufen und gesagt, dass ich das nicht spiele oder sowas. Und dann wurde ich relativ schnell entlassen und dann habe ich halt eben ambulant mit ihr dann angefangen, halt daran zu arbeiten.
Aber super, dass deine Ärztin oder beziehungsweise deine Therapeutin sich da dann auch so eingesetzt hat und vor allen Dingen auch, ja, diese Dringlichkeit da drin erkannt hat, und auch dein Leidensdruck da dahinter.
Ja.
Ja.
Du warst dann wegen dem Trauma bei ihr schon vorher in Therapie, nehme ich an?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe noch eine Anorexie und ich war deswegen am Anfang eigentlich nur deshalb, und dann kamen immer mehr Sachen dazu, so wie es ja meistens ist.
Ja, das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen, Nina.
Ja.
Ja.
War bei mir auch nicht anders, dass dann immer mehr Diagnosen irgendwie hinzukamen. Hat mich jetzt gerade nur so interessiert, dass dann quasi ja irgendwann der erste Anfall kam und sie dich dann ja Gott sei Dank da so ein bisschen begleiten und ernst nehmen konnte direkt und ihr vor allem auch wahrscheinlich jetzt zusammen da eine ganz gute, so dieses Zusammenspiel von all diesen Diagnosen dann auch erkannt habt und wo quasi der Ursprung ist. Und also so ein Trauma ist ja sehr tief. Das sitzt ja einfach schon meistens super, super tief. Und so eine Magersucht ist ja dann eher so ein Symptom, sag ich mal, und eine Bewältigungsstrategie. Genau. Und so ein Krampfanfall oder halt dieses wiederkehrende Muster der Anfälle ist ja dann auch wieder eine akute Bewältigungsstrategie. Und das dann so zu erkennen, also wo setzt man an und warum habe ich das, um auch für dieses Selbstverständnis zu sorgen, das ist ja super, super wichtig. Und da braucht man ja auch auf jeden Fall einfach eine super kompetente Therapie einfach. Also total schön, dass du da jemanden hast, der das, ach man, auch so dann dir da irgendwie abgenommen hat, dass du da nicht mehr mit diesen doofen Ärzten zugange warst. Also es ist ja total fahrlässig, was die da gemacht haben.
Ja, voll. Also da bin ich bis heute stinksauer, wenn ich da nur dran denke.
Ja.
Weil, nee.
Zu Recht. Also wirklich.
Ja, und das, was halt auch ein ganz großes Problem ist, wenn dir halt die ganze Zeit gesagt wird, du spielst es und du hast so nach dem Motto, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und dann hieß es immer, ja, weiß dich doch irgendwo ein in einer Klapse, so ungefähr haben die mir das gesagt, praktisch so richtig schön abwertend. Da war es halt wirklich so, dass ich, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich wirklich, also dass es eben psychische Anfälle sind, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Weil wegen dieser, sag ich mal, wegen dieser Demütigung dachte ich mir so, nee, das kann nicht psychisch sein, das darf einfach nicht.
Ja, klar. Also das ist ja auch das Gefährliche daran. Man nimmt sich selbst dann nicht ernst genug. Und ich meine, das triggert ja dann auch wieder so ein bisschen die Essstörung zum Beispiel oder ein anderes Krankheitsbild wie eine Depression oder so, wenn man sich dann einfach selbst einfach so abwertet oder abgewertet fühlt. Und das finde ich halt so traurig, dass Menschen so wenig feinfühlig sein können. Und ja, also
ja,
dann bist du auch einfach eine super, super starke Person, wenn du da einfach dir weiterhin die Hilfe gesucht hast und an dir arbeitest und kannst, glaube ich, auch ziemlich stolz auf dich sein.
Danke.
Ich finde es auch wahnsinnig toll, dass du einfach auch sagst, okay, du möchtest anderen Leuten auch damit helfen und erzählen, wie es dir damit geht und wie es dir ergangen ist. Also ja, so wie du das gerade erzählst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da draußen so, so viele Menschen gibt, die da nicht ernst genommen werden und wo es belächelt wird oder ja, sie einfach selber mittlerweile ratlos sind, was das denn sein kann, weil ja, jeder Arzt wahrscheinlich den vielen begegnen, einfach das abwertet und bestimmt viele nicht das Glück haben, schon eine Therapeutin an der Hand zu haben, die das Ganze dann ernst nimmt und aufgreift.
Voll. Also ich habe auch letztens mal auf Instagram zum Beispiel einfach nur diesen Hashtag eben, ich glaube, entweder dissoziative Anfälle habe ich eingegeben oder eben dieses, im Englischen heißt es ja dann PNES. Und da kamen total viele Posts von so verzweifelten Menschen, die da halt hingeschrieben haben, zum Beispiel, ja, ich habe 17 Mal am Tag so einen Anfall, ich weiß nicht, was das ist, ich kann meine Ausbildung nicht weitermachen, ich bin zu Hause und ich pack's langsam nicht mehr. Und ich dachte mir nur in dem Moment, oh Gott, ich fühle das einfach und die Leute tun mir einfach leid, weil das ist, ich weiß genau, wie das ist, wenn man einfach gar nicht mehr weiß, so werde ich jemals wieder ein normales Leben haben oder nicht.
Boah, das kann ich verstehen. Weil wenn man so, ja, so darunter leidet und gleichzeitig nicht ernst genommen wird und es einfach noch so wenig irgendwie aufgeklärt ist, also dann ist man ja hilflos. Also super gut, ja, dass du dich an uns gewendet hast, um da auf jeden Fall heute schon mal irgendwie einen Anfang zu machen. Ich merke, dass da echt auch auf jeden Fall noch viel Redebedarf und Aufklärungsbedarf ist. Und ich würde voll gerne auch irgendwie das Ganze noch mal so ein bisschen auch noch mal zusammenfassen, dass also das noch mal irgendwie wichtig ist zu sagen, dass die Anfälle eben nicht körperlich sind und man da auf jeden Fall, wenn man jetzt diese Folge hört, auf jeden Fall, falls man noch nicht in Therapie ist, erstmal auch Psychotherapie als erste Anlaufstelle suchen sollte und sich eben wirklich an jemanden wenden darf und sollte und eben sich selbst da ernst nehmen darf, dass man eben nicht, wenn jetzt irgendwie Ärzte sagen, nee, Epilepsie ist es nicht, sie bilden sich das ein, weitersucht, bis man jemanden gefunden hat, der mit einem zusammenarbeitet und dann wie bei dir jetzt eben zum Beispiel solche Zusammenhänge zu einem Trauma herstellt und eben auch diese starke Stressverbindung, dass es eben mit starken belastenden Emotionen oft einhergeht, die das dann eben auch verursachen.
Genau. Also das ist definitiv, da darf man nicht scheuen und auch vor allem nicht auf die Ärzte hören, weil das ist keine Einbildung, das ist auch kein, also ich frage mich, wie man überhaupt drauf kommen kann, dass man das spielt, weil.
Ja.
Ich habe vielleicht noch eine Frage, so zum Abschluss. Du hast ja vorhin erzählt, dass du dir eigentlich in dem Moment eigentlich ganz gut selber helfen kannst mit diesem, dass du dich berührst oder dich selber in den Arm nimmst. Gibt es denn etwas, was Außenstehende in diesem Moment tun können?
Das ist eine richtig gute Frage. Also es ist total wichtig, dass man, weil es ja eben kein epileptischer Anfall ist, braucht man da zum Beispiel keinen Notarzt oder sowas rufen und um Gottes Willen keine Medikamente, weil die helfen da nicht. Also das ist auch was, da hilft kein Notfallmedikament. Ja, und auch nicht dieses typische, man darf die Leute nicht berühren oder so. Das, also wenn man der Person nahesteht, dann kann man die auch ruhig in den Arm nehmen oder irgendwie streicheln und sagen, es ist alles gut, es ist vorbei oder irgendwie sowas.
Okay.
Genau.
Ah, das ist ja super wichtig, dass du das gerade sagst. Also die Frage ist wirklich total wichtig.
Ja.
Und dass du sagst, dass man dich berühren darf. Also weil ich glaube, gerade bei einem epileptischen Anfall sind da ja so große Berührungsängste, weil man ja auch die Person da nicht in ihrem Krampf da irgendwie noch mehr verstärken will oder so. Und wenn du sagst, dass das sogar hilft, weil man dann eben so vielleicht den Stress lindert durch Berührung und der Person so suggeriert, du bist nicht alleine, ich bin da. Also das kann ich mir total gut vorstellen, dass dir das dann auch hilft. Hat das schon mal jemand bei dir gemacht dann?
Ja, also mein Freund macht das immer, wenn ich so einen Anfall kriege. Er versucht mich halt dann zu beruhigen.
Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sagen, es ist von Person zu Person bestimmt unterschiedlich. Also ja. Wenn ihr das da draußen jetzt hört und ihr jemanden kennt, dann klärt das mit dieser Person ab, was ihr in diesem Moment für diese Person tun könnt. Denn jeder reagiert da anders. Aber es ist wichtig, einfach darüber zu sprechen. Und wenn ihr jemanden habt, der dissoziative Anfälle, egal in welcher Form hat, dann kommuniziert und redet darüber, was kann ich in diesem Moment für dich tun.
Ja.
Genau.
Auch diese Selbstakzeptanz so ein bisschen vielleicht für sich auch noch zu stärken, kann ich mir vorstellen, dass das auch grundsätzlich hilft. Also klar, die Kommunikation mit anderen, aber auch für sich, dass man sich selbst nicht die Schuld gibt, dass man sowas hat oder dass man das eben nicht absichtlich macht und dass man einfach grundsätzlich damit offen ist, genauso wie wir auch mit irgendwie unserer Essstörung lernen, offen zu sein oder zu sagen, ich möchte heute nicht über Essen reden oder sowas. Also das, da hat man ja auch gerade bei sowas immer das Recht zu sagen, hier ist meine Grenze und sich genauso aber auch eben die Hilfe zu suchen. Aber ich glaube, da ist eben an erster Stelle auch so diese Akzeptanz, jetzt sage ich mal auch wieder so einer Diagnose und dass es eben seinen Grund hat, dass das passiert und dass es aber auch einen Weg daraus gibt und man diese Hilfe auch eben verdient hat und in Anspruch nehmen darf.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du noch irgendwie, Letizia, was so richtig auf dem Herzen brennt gerade, was du jemandem da draußen mitgeben möchtest, der vielleicht darunter leidet oder sich informieren möchte, was dir noch super, super wichtig ist, was du loswerden möchtest?
Ja, also auf jeden Fall, ihr da draußen, wenn ihr das auch habt, ihr seid nicht alleine, weil man denkt immer, das hat kein anderer, man ist so total alleine, aber das haben so, so viele Menschen auf dieser Erde. Und auch wenn ihr so denkt, warum kriege ich jetzt schon wieder einen Anfall? Ich habe doch nur, weiß ich nicht, ich habe nur gerade den Müll nicht rechtzeitig rausgebracht und das hat es jetzt ausgelöst. Mhm. Das ist völlig normal, weil ja, das hat einfach was mit dem Stresspegel zu tun und wenn der zu hoch ist, dann reicht halt wirklich jede Kleinigkeit aus und deswegen ist es einfach total wichtig, sich da Hilfe zu holen und einfach auch ganz achtsam mit sich umzugehen und einfach auf sich selber zu hören und vor allem, ihr seid nicht schuld, dass ihr die Anfälle habt und egal, was andere sagen, egal, wenn jemand kommt und sagt, ihr spielt es nicht.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich hoffe, das kommt da draußen an. Und ja, vielleicht bietet auch unser Instagram-Account vielleicht die Möglichkeit, wenn wir den Post zu dieser Folge hochladen, unten drunter vielleicht eine Plattform zu bieten, wo ihr euch vielleicht auch connecten könnt und in Austausch treten könnt, wenn ihr davon betroffen seid oder wenn ihr Angehörige oder Freunde von Betroffenen seid, um einfach ja euch auszutauschen.
Ja, das wäre auf jeden Fall richtig schön. Also ich habe auch noch eine Broschüre gefunden von dem Krankenhaus Mara hier aus Bielefeld, die mega, mega gut aufklärt. Letizia, ich werde dir die einfach mal schicken und wenn du die quasi absegnen kannst als Selbstbetroffenen, würde ich sagen, dass wir die auch einfach noch mit reinpacken und verlinken. Und wir fragen dich jetzt natürlich, aber wäre es okay, wenn sich jemand an dich wenden würde nach der Folge? Also wenn die jetzt online kommt, dass jemand dann auf dich zukommen kann, wenn du da bereit wärst, in Austausch zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch mal so eine Zusammenfassung zusammengestellt, was man in so einem Anfall machen kann und oder beziehungsweise was eben mir selber geholfen hat. Das ist ja immer individuell, aber falls es irgendjemand gerne hätte, kann ich das gerne schicken.
Tolles Angebot.
Ja, voll schön. Mega. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da heute mit uns so offen drüber geredet hast und dass du dich da auch zur Verfügung stellst und auch einfach, ja, großes Lob, dass du da einfach, genau wie wir jetzt auch einfach diese Mission verfolgst, aufzuklären und ja, einfach helfen möchtest und fand's richtig, richtig spannend und es freut mich auch total, dass du so gut betreut bist und dass es dir schon etwas besser geht damit.
Ja, ich bin auch echt froh. Eine Zeit lang dachte ich mir so, oh Gott, was ist, wenn ich meine Ausbildung nicht mehr weitermachen kann? Was ist, wenn ich gar nichts mehr machen kann?
Ja, ich denke, du machst gerade auch ganz vielen Mut.
Ja.
Indem du darüber so offen sprichst.
Ja, das hoffe ich. Das ist mein Ziel.
Vor allem mit diesem Zusammenhang, was du sagst, so Ängste, ja, ich schaffe dann meine Ausbildung nicht oder mich nimmt niemand ernst. Weil das, ja, das kann einem halt, wenn man da drin steckt, natürlich so Ängste bereiten. Und wenn man allein von dir jetzt hört, dass es da Mittel und Wege gibt, dann kann man auch wieder den Mut fassen, sein Leben so zu führen und zu leben, wie man es sich eigentlich vorstellt. Und das ist doch echt ein schöner Abschluss jetzt für diese Folge. Also ihr seid nicht alleine da draußen, egal was ihr habt. Und ihr könnt euch immer Hilfe suchen und jetzt zum Beispiel an uns wenden. Und ja, ich freue mich total, dass wir wieder hier so ein richtig schönes Gespräch hatten heute und eine neue tolle Folge aufgenommen haben.
Ja, ich freue mich auch und auch nochmal, ja, danke für diese Fragen. Ich hoffe, wir konnten alle beantworten. Sollten wir irgendwas vergessen haben oder noch Fragen aufkommen, dann schreibt uns gerne, egal ob bei Instagram oder per E-Mail oder direkt an Letizia. Dann werden wir natürlich auf die Frage noch so gut es geht eingehen.
Genau. Und ansonsten hoffen wir, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Und wenn ihr noch Nachfragen auch speziell jetzt an Letizia habt, habt es ja eben gehört, könnt ihr euch gerne an sie wenden. Und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder eine Folge für Unverhüllt aufnehmen. Und wünschen euch jetzt noch einen richtig schönen Sonntag oder eben jeden anderen Tag, wann ihr diese Folge hört. Ich würde sagen, von uns allen einen schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.